Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei Arte Reloaded, unserem Podcast zum Strafrecht. Strafrechtsbegriffe von A bis Z, R wie Rechtsgut ist heute dran. Rechtsgut, das ist etwas, was Sie in den Vorlesungen ganz am Anfang, die Vorlesungen nämlich Strafrecht, reden eigentlich alle am Anfang von Rechtsgut. Mit Rechtsgut wird aber ganz allgemein jeder rechtlich geschützte Wert bezeichnet. Ein strafrechtliches Rechtsgut ist ein solches, das als so hochwertig gilt, dass bestimmte, nämlich schwerwiegende Angriffe gegen dieses Rechtsgut nicht nur verboten sind, sondern mit Strafdrohung verboten sind. Also ein Angriff oder bestimmte Angriffe auf strafrechtlich geschützte Rechtsgüter sind mit der Gefahr verbunden, dass man sich eine Strafe zuzieht, die auch mehr ist als nur das Übel, das damit verhängt ist. Es ist eine gesellschaftliche Stigmatisierung verbunden. Und deswegen sind die strafrechtlichen Rechtsgüter die besonders hochgradig geschützten. Jetzt gibt es gerade in Deutschland die Lehre darüber, dass die Rechtsgutslehre, dass die überpositiv, über der Verfassung stehend, das Strafrecht der Sache nach beschränkt. Also sozusagen entgegensteht, ein zu weitgehendes Strafrecht zu etablieren und damit sozusagen zu viele Freiheitseinschränkungen im Gesetz zu etablieren, dass sozusagen bestimmte geschützte Werte oder bestimmte geschützte Interessen nicht als Rechtsgut gelten können und deswegen ein Strafrechtsschutz verfassungswidrig sei. Das ist jetzt nicht nur irgendeine kleine Lehre in Deutschland, das ist das, was in Deutschland seit Jahrhunderten diskutiert wird. Und diese Intensität der Diskussion hat in Österreich jedenfalls keinen Fuß gefasst. Oder sagen wir so, der Diskussion wird in Österreich weniger Bedeutung beigemessen. Warum? Weil, wie ich finde, zu Recht gesagt wird, was ein Rechtsgut ist, und welches Rechtsgut so viel Wert hat in einer Gesellschaft, dass es durch Strafdrohung geschützt wird, das ist etwas, das nicht mit der Zeit statisch bleibt, sondern sich mit der Zeit mit der Gesellschaft ändert. Nur ein Beispiel. Ehebruch war bis in die 90er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, war Ehebruch noch strafbar, weil das Rechtsgut Ehetreue als so hochwertig gegolten hat, dass man gemeint hat, man müsse es strafrechtlich schützen. Bestimmte Begehungsweisen von Homosexualität waren bis vor gar nicht so langer Zeit mit Strafe bedroht. Weil man früher gemeint hat, man muss die heterogene Liebe besser schützen oder man muss diese schützen vor Homosexualität. Das ist heute geradezu unvorstellbar. Jedenfalls, was die herrschende liberale Gesellschaft denkt und wie sich es auch im Strafrecht durchgesetzt hat. Aber andere Rechtsgüter sind durchaus neu gekommen. Man denke zum Beispiel an den Ausbau der Bestechungsdelikte, an den Ausbau der Korruptionsdelikte. Man war früher viel weniger empfindlich im Hinblick auf Bestechung und Bestechlichkeit, zum Beispiel was das Ausland betrifft. Auslandsbestechung, also Amtsträger, die im Ausland sitzen, zu bestechen, das konnte man früher das Bestechungsgeld steuerlich absetzen. Das ist heute undenkbar. Das heißt, das Rechtsgut Sauberkeit der Amtsführung ist größer geworden. Oder das Rechtsgut nicht nur der sexuellen Selbstbestimmung, sondern auch überhaupt viel breiter der sexuellen Integrität, ohne jetzt darauf einzugehen, was damit alles gemeint sein kann. Das ist ein Rechtsgut, das ist in jüngeren Jahren erst in seiner Bedeutung derartig gewachsen, dass der strafrechtliche Schutz dorthin erstreckt worden ist. Und man kann nicht sagen, es gibt sozusagen nur bestimmte Rechtsgüter, Vermögen, Freiheit, körperliche Unversehrtheit und Leben und vielleicht noch Privatsphäre und jedes neue in der Gesellschaft sich etablierende Rechtsgut sei überpositiv, also über die Verfassung hinausgehend, nicht schützenswert, würde die Gesellschaft sozusagen in ihrer Entwicklung eigentlich schwerwiegend beschränken. Rechtsgut oder Rechtsgüter zu bestimmen und warum sie in unserer Vorlesung vorkommen, haben allerdings eine andere Ausrichtung oder eine andere Bedeutung. Also nicht sozusagen eine Verfassungs- oder kaum eine verfassungsrechtliche Grenze. eine vielleicht schon, nämlich das Gleichheitsgebot. Das habe ich vielleicht jetzt ein bisschen vergessen. Ich hole das jetzt einfach nach. Wenn Sie ans Gleichheitsgebot denken in der Verfassung, das ist ein Verfassungsgrundsatz, der zum Beispiel verbieten würde, was aber diskutiert worden ist eine Zeit lang in der Politik, bestimmte religiöse Gruppen, deren religiösen Extremismus extra zu bestrafen und anderen, von anderen Gruppen ausgehenden religiösen Extremismus nicht. Denken Sie oder suchen Sie heraus 247b. Der Straftatbestand lautet religiös motivierte extremistische Verbindung. Ursprünglich war von der Politik oder von einem Teil der Politik verlangt, islamistische religiöse Verbindung hier nur exklusiv sozusagen zu bestrafen. Das wurde aber zu Recht aus verfassungsrechtlichen Erwägungen abgelehnt, aber weniger aus Rechtsgutsüberlegungen als aus dem Gleichheitsgrundsatz. Dasselbe gilt übrigens für die Absage an die Strafbarkeit wegen Homosexualität. Das ist natürlich schwerwiegend gleichheitswidrig. Bestimmte Formen der Liebe als strafwürdig zu betrachten und andere Formen der Liebe zu akzeptieren oder sogar zu fördern. Stichwort Ehebruch. Ja, Bedeutung hat aber das strafrechtliche Rechtsgut in der Frage, wie weit oder wie verkürzt möglicherweise der Wortlaut auszulegen ist. Oder mit anderen Worten, es ist ein Interpretationsmechanismus, der mit dem Rechtsgut und mit der Frage verbunden ist, welches Rechtsgut ist denn mit einem bestimmten Straftatbestand geschützt.
Die Rechtsgutsdefinition ist also relevant für die Auslegung eines Straftatbestands, wie wir gerade gehört haben. Welches Rechtsgut aber ein Straftatbestand konkret schützt, kann selbst freilich erst im Wege der Auslegung ermittelt werden. Dabei gibt, zumindest im Kernstrafrecht, das im Strafgesetzbuch geregelt ist, der Abschnitt des besonderen Teils, in den das jeweilige Delikt eingeordnet ist, einen Anhaltspunkt zumindest. Die Rechtsgutsbestimmung ist aber gar nicht immer so einfach. Wir möchten Ihnen ein Beispiel bringen von einem Delikt, bei dem das zum Beispiel hoch umstritten ist, welches Rechtsgut dieses Delikt überhaupt schützt. Der Streit geht dort so weit, dass man sich fragt, hat dieses Delikt überhaupt die Lege Lata noch einen Anwendungsbereich? Und die Rede ist von § 108 StGB, der die rechtsschädigende Täuschung oder der einfach nur überschrieben ist mit Täuschung entsprechende Verhaltensweisen unter Strafe stellt, wo eben in der Literatur höchst unklar ist, welches Rechtsgut da geschützt ist. Wird vertreten unter anderem die Willensfreiheit, dass die geschützt wäre, aber andere Ansichten gehen da deutlich weiter und sagen, dass eigentlich alle möglichen Individualrechtsgüter davon geschützt.
Ja, und vor allem, wenn man jetzt die Täuschung, das könnte man noch sagen, das ist sozusagen das Recht auf Wahrheit. Ja? Das kann es aber wohl nicht sein, weil zum Beispiel durch 146 die Täuschung, die zu einem Vermögensverlust führt, ja extra in eine Norm gegossen ist, in eine ganz zentrale vermögensschützende Norm, oder die Willensfreiheit explizit geschützt ist durch die Nötigungsdelikte. Das heißt, der Paragraph 108, wenn man den zu breit anwendet und sagt, überall dort ein Schutz vor Täuschung, wenn sie zu einer Rechtsgutsverletzung führt, die nicht anderswo geschützt ist, wie zum Beispiel durch den Betrug, ist hier erfasst, würde aber genau dieses System sprengen, nämlich dass man sagt, Moment, dann würden wir den Betrug auch nicht extra strafbar halten müssen, der wäre dann auch erfasst. Man würde sozusagen eine Zuspitzung im Gesetz oder diese punktuelle Strafgesetzgebung, Täuschung, die zur Vermögensverletzung führt, ist bestraft, sozusagen, und diese genaue Formulierung im Gesetz unterlaufe, indem man sagt, na gut, aber jede andere Täuschung ist durch 108 erfasst. Deswegen gibt es ganz wenig Anwendungsfälle, aber das sind alles Rechtsgutsargumente. Es gibt ganz wenig Anwendungsfälle für diesen 108. Ein Anwendungsfall fällt mir übrigens spontan ein. Das ist derjenige, da hat man behauptet, man brauche einen medizinischen Eingriff für eine Diagnose. In Wahrheit hat man aber, ich glaube, es ging um eine Magenspiegelung, in Wahrheit hat man aber sozusagen oder eine Entnahme, also eine Magenschleimhautentnahme, hat man diese Magenschleimhaut für medizinische Versuche sozusagen gestohlen, unter Anführungszeichen gesetzt. Das ist eine Verurteilung wegen Täuschung gewesen. Ja? Aber an sich, Sie sehen, der Anwendungsbereich ist sehr beschnitten, weil bezogen auf das Rechtsgut oder mit Hilfe des Rechtsguts kann man sozusagen aus Abgrenzung zu anderen Delikten diesen Anwendungsbereich oder muss man diesen Anwendungsbereich klein halten. Und überhaupt eine wichtige Unterscheidung, jetzt um die Bedeutung des Rechtsguts also einmal so für die systematische Aufteilung des Strafgesetzbuchs heranzuziehen, ist natürlich die Sie kennen, Bette 1, Bette 2, Individualrechtsgüter, das sind solche, die dem Einzelnen zustehen, das eigene Leben, eigene Gesundheit, Vermögen, Freiheit, Privatsphäre, sexuelle Integrität und Selbstbestimmung, also das, was Sie sozusagen ab § 75 fortfolgende finden, und dann die Allgemeinrechtsgüter, davon abgegrenzt, sind solche, an denen jeder Interesse hat. Wichtiges Beispiel, 302, Amtsmissbrauch an der Sauberkeit der Amtsführung, hat die Gesellschaft als solche Interesse und einen Anspruch. Oder an der Sauberkeit der Umwelt, siehe Umweltdelikte. Es ist ein Allgemeininteresse und muss nicht darauf geschaut werden, sozusagen, ist jemand in seinem einzelnen Anspruch auf Atemluft, auf Vermögen, was auch immer, auf Vermögen, auf Gesundheit und so weiter verletzt. Die Umweltdelikte richten sich an oder schützen ein Rechtsgut, das allen zusteht, auch wenn man ganz woanders wohnt. Aber trotzdem, die Gesellschaft hat einen Anspruch auf eben eine saubere Umwelt. Ich sage das jetzt so pauschal, natürlich sind die Umweltdelikte viel komplizierter. Wobei diese Systematik nicht immer klar ist, denken Sie jetzt an Delikte wie Vergewaltigung. Sie finden 201, Vergewaltigung, finden Sie erstaunlicherweise, obwohl das Opfer einer Vergewaltigung so eindeutig individuell betroffen ist, Sie finden das unter den Allgemeinrechtsgütern. Das heißt, auch wenn diese Aufteilung klar scheint, erst sozusagen Leib und Leben, Privatsphäre, Vermögen, Freiheit, so ist dann, obwohl ich sogar die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung als Individualrechtsgut bezeichnet hat, was es auch ist übrigens, dennoch finden wir die Vergewaltigung bei den Allgemeinrechtsgütern. Das ist, würde ich auch meinen, eine historische Einordnung, weil man sozusagen die Bedeutung der Sexualität heute viel individueller sieht, als man früher, als das StGB entstanden ist, gesehen hat. Und deswegen wurde sozusagen ein Ordnungsprinzip dahinter eher gesehen, dass jemand selbstbestimmt handeln können muss, wenn es um Sexualität geht. Und deswegen ist das bei den Allgemeinrechtsgütern gelandet. Das ist bei anderen Rechtsordnungen anders. Es ist bei den allgemeinen Rechtsgütern eingeordnet, ist aber natürlich mittlerweile als Individualrechtsgut eindeutig zu behandeln.
Ja, genau. Und da eben, wie die Frau Professor gesagt hat, die Zuordnung zum BT2, die ist eben historisch zu erklären. Es war auch in der Stammfassung 1975 noch die Überschrift des 10. Abschnitts nicht Delikte gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung, sondern Delikte gegen die Sittlichkeit und die Sittlichkeit eben als Allgemeinrechtsgut. Und daher ergibt sich diese Zuordnung auch.
Ja, und da sehen Sie, wie sich die Gesellschaft geändert hat. Das ist wirklich anders zu sehen. Das ist ja fast ein bisschen komisch. Mir ist das zum Beispiel jetzt gar nicht mehr eingefallen, dass es um die Sittlichkeit ging. Ich habe das kompliziert umschrieben. Aber Sittlichkeit als Allgemeinrechtsgut, das würde uns heute wohl nicht mehr so ohne weiteres einfallen. Und übrigens, so lang ist das Ganze noch nicht her, weil das Strafgesetzbuch ist in dieser Sprache, mit dieser Sittlichkeit, entstanden 1975. Also, das ist jetzt nicht Ewigkeiten her. Heuer genau 50 Jahre. Und das heißt, 50 Jahre, das sind überschaubar. Also, ich habe beispielsweise 1975 schon gelebt, konnte darüber aber noch nichts sagen.
Große Bedeutung hat die Rechtsgutsdefinition im Übrigen auch für einige Rechtfertigungsgründe. Wir haben jetzt ein Beispiel herausgegriffen, etwa der Rechtfertigungsgrund der Einwilligung. Erfordert es beispielsweise zentral, dass das Rechtsgut, in das eingegriffen wird, disponibel ist. Also, dass derjenige, der einwilligt, darüber verfügungsbefugt ist. Disponibel sind aber ganz grundsätzlich nur Rechtsgüter des Einzelnen, also Individualrechtsgüter. Auch diese im Übrigen nicht unbeschränkt, wenn Sie zum Beispiel den Paragraphen 90 des Strafgesetzbuchs sich anschauen zur Einwilligungsfähigkeit von Angriffen oder von Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit. Dazu weiterführend darf ich Sie auf das Lehrbuch, das diesem Podcast zugrunde liegend ist, verweisen. Im Kapitel 15, Randziffern 17 fortfolgende, finden Sie dort die Schranken der Einwilligungsfähigkeit von Individualrechtsgütern. Über Allgemeinrechtsgüter hingegen ist grundsätzlich niemand verfügungsbefugt. Deswegen kann in ihre Verletzung auch nicht wirksam eingewilligt werden. Dabei bereiten solche Delikte bestimmte Schwierigkeiten, die Individualrechtsgüter, also disponible Rechtsgüter oder grundsätzlich disponible Rechtsgüter einerseits und andererseits aber auch nicht disponible Allgemeinrechtsgüter gleichermaßen schützen. Wir haben ein kurzes Beispiel mitgebracht, das auch dem Lehrbuchbeispiel nachempfunden ist. Wir verweisen Sie dann auch da nochmal auf die entsprechende Lehrbuchstelle. Wir gehen aus von der Sandra, die gemeinsam mit ihrer Mutter Marina im Auto nach Hause fährt. Dabei übersieht Sandra, weil sie gerade auf ihr Handy geschaut hat, eine rote Ampel, kollidiert mit einer querenden Fußgängerin, die sich durch diesen Zusammenschluss mehrere Rippenbrüche zuzieht. Sandra ist schockiert, noch dazu, weil sie mit ihrem Führerschein sich noch in der Probezeit befindet. Sandra fragt ihre Mutter, ob sie denn einverstanden wäre, wenn sie der Polizei gegenüber angeben, dass nicht die Sandra, also die Tochter, sondern die Mutter Marina am Steuer gesessen hätte. Die unterliegt nicht mehr der Probezeit. Marina ist einverstanden. Sandra gibt anschließend gegenüber den einschreitenden Polizeibeamtinnen wahrheitswidrig an, dass ihre Mutter Marina das Unfallfahrzeug gelenkt habe und den Unfall aufgrund ihrer Unachtsamkeit verursacht habe.
Ja, was kommt hier in Frage? Eine Strafbarkeit der Sandra wegen Verleumdung 297 StGB, weil sie ihre Mutter wissentlich einer Straftat, und zwar fahrlässige Körperverletzung, § 88 Absatz 1, noch dazu schwere Körperverletzung, also 88.1 Absatz 4, Fall 1 Strafgesetzbuch, wissentlich hat sie dieser Straftat falsch bezichtigt. Und sie damit, weil sie das ja den Behörden gegenüber schon gesagt hat, einer konkreten Verfolgungsgefahr ausgesetzt hat. Also der Tatbestand 297 ist erfüllt. Das ist ganz klar. Aber, Frage, hat die Sandra jetzt auch rechtswidrig gehandelt? Die Marina, die ja belastet ist, also die Verdächtigung und diese Verfolgungsgefahr nun trifft, die war einverstanden und hat vielleicht sogar dann auch noch gelogen nachher vor der Polizei. Ja, ich war das. Und möglicherweise setzt er sich übrigens bis zum Gericht, falls das angeklagt wird, durch und man glaubt ihr. Gut, jetzt ist 297, wie Sie wissen, eingeordnet unter die Allgemeinrechtsgüter, weil, das ist auch nicht wegzudiskutieren, dass Allgemeinrechtsgut der Rechtspflege hier geschützt wird. Das ist ja anders als Beleidigung oder üble Nachrede, das ist das reine Individualrechtsgut. Das haben Sie vorne im besonderen Teil 1, da geht es um die üble Nachrede, die eine Person selber trifft. Wenn eine üble Nachrede sozusagen zugespitzt ist als Verleumdung, ist das Ganze nicht bei den Ehrbeleidigungsdelikten, sondern bei den Rechtspflegedelikten angesiedelt, 297, weil es geht eben hier um den Schutz der ordentlichen Strafrechtspflege. Aber das ist das eine. Und wenn nämlich die konkrete Verfolgungsgefahr sieht, schon auch ein individuelles Opfer in diesem Delikt, nämlich das Individualrechtsgut der Ehre, Vermögen, Freiheit eben der verleumdeten Person. Weil Ehre, Freiheit und Vermögen kann durch Strafverfolgung massiv angegriffen werden. Und damit ist ein Streit eröffnet, nämlich wie ist es? Siegt jetzt sozusagen der individuelle Anteil des 297? Setzt sich der durch? Dann wäre das individuelle Rechtsgut als im Vordergrund stehend einwilligungsfähig. Und wenn sozusagen dieser Unwertanteil kompensiert wird durch eine rechtfertigende Einwilligung, bleibt sozusagen an Unwert nur noch die Strafrechtspflegeverletzung übrig. Und dann ist die Frage, trägt das eine Strafdrohung in der Höhe von immerhin im Grunddelikt von bis zu einem Jahr oder sogar dann in schwereren Fällen bis zu 5 Jahren, 6 Monate bis 5 Jahre. Also das kann, je nachdem, wie schwer das Delikt ist, das hier Gegenstand der Verleumdung ist, kann das durchaus eine hohe Strafbarkeit begründen. Und dann ist die Frage eben, wenn sozusagen der Unwert, der in der Individualrechts Verletzung liegt, wenn der sozusagen kompensiert wird, ob dann die bloße Schaden oder Gefahr der, der ordentlichen Rechtspflege, ob das ausreicht, um zu sagen, bis ein Jahr oder sogar bis 5 Jahre Strafdrohung. Und ein Teil der Lehre sagt, das ist das Lehrbuch, das wir heute schon erwähnt haben, also Fuchs-Zerbes, das 15. Kapitel, Randzahl 23 folgende, sagt, Moment, hier ist sozusagen das Individualrechtsgut im Vordergrund und damit wäre die Verleumdung einwilligungsfähig. Die Judikatur sagt allerdings das Gegenteil, muss man auch gleich dazu sagen. Die Judikatur sagt das Gegenteil und sagt, egal, man kann über dieses Gesamtbündel eben nicht disponieren, weil es eben nicht ausschließlich das individuelle Rechtsgut ist, sondern allein durch die Einordnung des Delikts hier das Allgemeinrechtsgut im Vordergrund steht. Ja, jetzt habe ich noch eine Sache, die mir jetzt gerade erst eingefallen ist, beziehungsweise auf die ich jetzt erst aufmerksam gemacht worden bin. Mir fällt natürlich noch eine Grundrechte, oder es gibt natürlich mehrere grundrechtliche Einschränkungen. Ja? Also nicht nur den Gleichheitssatz, der rechtsgutsbezogen sozusagen oder eine bestimmte also Ungleichgewichtung von Rechtsgütern oder Rechtsgutsinhabern nicht akzeptieren würde. Es gibt auch zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Also wir könnten nicht sozusagen alle, also man kann nicht ohne weiteres Äußerungen, politisch unerwünschte Äußerungen verbieten zum Beispiel, weil die würden gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit verstoßen oder bestimmte Religionsausübungen. Also es gibt schon grundrechtliche Grenzen, aber dieses überpositive Festgefahrene, das manchmal behauptet wird, das gibt es eben nicht. Ja, und außerdem vielleicht noch ganz zum Schluss, das Rechtsgut kommt im Gesetzestext an wenigen Stellen explizit vor. Paragraph 39 zum Beispiel Strafverschärfung bei Rückfall, wo es um Taten geht, mehrere Taten, also Rückfallstaten, die gegen dasselbe Rechtsgut gerichtet sind. Und hier muss man natürlich wieder das Rechtsgut heranziehen oder ermitteln von den Taten, die einer Person vorgeworfen werden und Rechtsgut vergleichen und schauen, ist es dasselbe Rechtsgut. Und damit ist es als Interpretationsinstrument unverzichtbar, aber eben nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, dieses Podcasts, weniger als verfassungsrechtliche oder als sogar über der Verfassung stehende Grenze. Ja, und das war's zu R wie Rechtsgut.